6. UN-Umweltkonferenz. Neue Bühne für Rivalen. Umweltschutz dient der Legitimitätsbeschaffung für Machtansprüche. Schwermütige Klänge dröhnten durch die Straßen der schwedischen Hauptstadt, die tausende Schaulustige säumten. Vom Tonband schallten Wahllaute. Zuschauer des Whale Inn, in Anlehnung an die populären Sit-Ins, ahmten sie nach und verstärkten die Geräuschkulisse dadurch. Ein als Wal verkleideter Bus schlich durch die Stockholmer Innenstadt. Daneben sei ein Gedicht zu hören gewesen, wie ein Reporter der New York Times berichtete. Scheinbar geschrieben von einem Wal mit ausgedehnten Wehklagen und Stöhnen. Der Leiter der ersten UN-Umweltkonferenz, die Anfang Juni 1972 stattfand, der ehemalige Erdölunternehmer Maurice Strong, ergriff ein Mikrofon. Er forderte ein Moratorium für die internationale Waljagd. Mehr als 400 Nichtregierungsorganisationen, NGOs, hatten sich vor den Toren der Stadt versammelt. Umwelt-Woodstock für die wohlhabende Jugend, nannten Delegierte die Tagung. Die schwedische Regierung hatte den Teilnehmern 200 Fahrräder zur Verfügung gestellt, in Blau und Weiß der Vereinten Nationen lackiert. Schon am zweiten Tag war die Hälfte verschwunden, viele in Hotelzimmern. »Wir haben 10 Jahre, um die Katastrophe zu vermeiden«, rief Strong zum Auftakt. Der frühere Generalsekretär der Vereinten Nationen, U Thant, hatte es 1969 vorgemacht. Man habe noch 10 Jahre, um die Umweltprobleme und die Bevölkerungsexplosion zu lösen. Ansonsten würden sie außer Kontrolle geraten, waren damals seine Worte. Kein Thema beschert den Vereinten Nationen mehr Einfluss als Umwelt und Klima. Aber alle Fristen, die man in der Vergangenheit auf derartigen Konferenzen verkündet hatte, erwiesen sich als falsch. 1982 erklärte der damalige UN-Umweltchef Mostafa Tolba, es blieben noch 18 Jahre, bevor eine Katastrophe einsetze, die einem nuklearen Holocaust gleichkomme. 1989 warnte ein hochrangiger UN-Beamter, dass die Welt den Klimawandel bis 1999 in den Griff bekommen müsse, sonst werde es sich der menschlichen Kontrolle entziehen. Im Jahr 1990 forderte erneut Mostafa Tolba, die Staatengemeinschaft solle die globale Erwärmung vor 1995 beheben, andernfalls werde sie den Klimakampf verlieren. 2007 mahnte der Leiter des UN-Klimagremiums IPCC, 2012 sei es bereits zu spät. Was wir in den nächsten 2 bis 3 Jahren tun, wird unsere Zukunft bestimmen, sagte er. 2019 verlautbarten die Vereinten Nationen, dass nur noch 11 Jahre blieben, um das Klima zu reparieren. Den 6. Sachstandsbericht des IPCC im August 2021 bezeichnete ihr Generalsekretär Antonio Guterres als Alarmstufe Rot für die Menschheit. Später sah er die Welt auf dem Highway to Climate Hell. Die Ära der globalen Erwärmung ist vorbei. Die Ära des globalen Kochens ist angebrochen, warnte Guterres. Warnungen verknüpfen die UN-Oberen stets mit einer Lösung, weiteren Konferenzen. Institutionen versuchen, den Missstand zu bewahren, den angeblich nur sie beseitigen können. So will es das Shirky-Prinzip. Die Vereinten Nationen machten Umweltschutz zu einem supranationalen Problem, das Global Governance, also internationaler Institutionen, bedürfe, wie sie auch Maurice Strong gefordert hatte. Am 5. Juni 1972 rief er in der Königlichen Oper in Stockholm einen Wendepunkt aus. Die Tagung könne eine Konferenz für die Zukunft der Menschheit werden und einen neuen Globalismus einleiten. Tatsächlich geschah das Gegenteil. Die Welt teilte sich und die Mehrheit der Staaten stand gegen den Westen. Mehrheitlich hatten sich die Nationen der sogenannten Dritten Welt schon 1964 zur Gruppe der 77, der G77, zusammengeschlossen. Sie wuchs mit der Zeit auf 134 Mitgliedstaaten an, nach Anzahl der Länder und Bevölkerung die größte Gruppe innerhalb der UN, aber der Name blieb hängen. China hatte sich ihren Statuten nicht unterworfen, fungierte aber als Anwalt der Entwicklungsländer bei den Vereinten Nationen, auch später auf den Klimatagungen. Umweltthemen wurden zum wichtigsten Hebel der Gegner des Westens. So forderte die chinesische Delegation in Stockholm, die USA zu verurteilen. Opferstaaten, proklamierte ihr Leiter in seiner Rede, sollten Kompensationen fordern vom Westen wegen kolonialistischer Ausbeutung. Die Delegation der Vereinigten Staaten reagierte konfus. Sie forderte die Rede des Chinesen, abweichend vom Programm sofort kontern zu dürfen. Doch die telefonische Abstimmung mit dem Außenministerium zu Hause in Washington zog sich hin, sodass die Erwiderung wiederholt verschoben werden musste. Auch eine eigens einberufene Pressekonferenz auf der Stockholmer Tagung sagten die USA ab. Als ihr Chefdelegierter schließlich am nächsten Tag in einer vagen Rede antwortete und die Politisierung des Umweltschutzes beklagte, waren die Chinesen abwesend. Die Staaten des Warschauer Pakts hatten die Teilnahme an der Konferenz verweigert. Umwelt sei ein Problem der freien Marktwirtschaft, erklärten Vertreter der UdSSR zu diesem Anlass. Die Stockholmer Tagung bot eine Bühne für Anklagen gegen den Kapitalismus und gleichzeitig für Forderungen nach mehr Kapital. So machte die indische Premierministerin Indira Gandhi in ihrer Rede Profitstreben für Umweltzerstörung verantwortlich und dafür, dass Menschen arm blieben. Der Wohlstand des Westens sei um den Preis der Vorherrschaft anderer Länder errungen worden und durch schiere Rücksichtslosigkeit zustande gekommen. Die Menschheit müsse wieder eine Verbindung zur Natur herstellen. Gandhi forderte Unterstützung. Ist denn nicht Armut der größte Umweltverschmutzer? Fragte sie. Der pakistanische Ökonom Mahbub ul Haq ergänzte, die dritte Welt ist nicht vordringlich besorgt über Lebensqualität, sondern über Leben an sich. Industrialisierung habe dem Westen Reichtümer beschert, aber Umweltprobleme verursacht. Der Konflikt dauert bis heute an. Vor der UN-Klimakonferenz 2021 sagte der indische Umweltminister an den Westen gerichtet, »Wenn ihr wollt, dass wir keine Treibhausgase ausstoßen, dann bezahlt uns.« Die Idee für die Stockholmer Tagung war von der schwedischen Diplomatin Inga Thorsson gekommen. Der Einfluss Europas schwand. Es hatte seine Kolonien verloren sowie Macht an die Vereinigten Staaten und die Sowjetunion abgegeben. Die Zukunft gehörte Asien und Afrika. Frankreich und Großbritannien mit ihren Atombomben saßen immerhin als ständige Mitglieder im UN-Sicherheitsrat. Schweden und später Deutschland hieften das Umweltthema zusammen mit den Entwicklungsländern auf die UN-Bühne, da es Softpower in Form von Regularien versprach. Der schwedische Ministerpräsident Olof Palme wollte sein Land als Vermittlungsmacht positionieren. In Stockholm polterte er gegen die USA, wegen ihres andauernden Krieges in Vietnam. Sie betrieben ökologische Kriegsführung. Auch die Bundesrepublik nutzte das Umweltthema. Obwohl sie noch kein Mitglied der Vereinten Nationen war, gelang es ihr über ihre Mittlerrolle zwischen Industriestaaten und Entwicklungsländern, einen Sitz im Lenkungsausschuss des neu gegründeten UN-Umweltprogramms zu ergattern. Seitdem leistet Deutschland großzügige Hilfszahlungen im Dienst der Natur und des Klimas. Westliche Wachstumskritiker waren ebenfalls anwesend. Tagungsleiter Maurice Strong hatte sich im Büro der Rockefeller Stiftung auf die Stockholmer Tagung vorbereitet. Der Club of Rome mit seinem Weltbestseller »Die Grenzen des Wachstums« veranstaltete Vorträge auf der Konferenz. Und auch das Aspen-Institut, eine amerikanische NGO, gefördert von der Ford-Stiftung, machte sich für die junge Umweltbewegung stark. Aspens Vorsitzender Robert Anderson hatte den ersten Earth Day 1970 mitfinanziert. Dort war man zu dem Schluss gekommen, dass moderne Technologie, gierige Menschen und selbstgefällige Regierungen die Zukunft der Welt bedrohen und dass eine fundamentale Revision der Organisation der Gesellschaft erforderlich sei. Aspen hatte den Biomediziner René Dubot vom Rockefeller-Institut beauftragt, den Bericht »Only One Earth« zu schreiben, eine Art Gründungstext für die globale Umweltagenda. Sein Titel wurde zum Slogan der Veranstaltung. Nach der Stockholmer Tagung ernannten die Vereinten Nationen Maurice Strong zum Direktor des neu gegründeten Umweltprogramms UNEP mit Sitz in Nairobi. Er bedankte sich beim Sierra Club, jenem einflussreichen Naturschutzverein in den USA. Keine andere Organisation tat mehr, um UNEP den Weg zu bereiten. Diese Gründung war einem geschickten Manöver Strongs zu verdanken. Er hatte die Erstellung der Konferenzagenda in die Hände von Delegierten der Entwicklungsländer gelegt. Die Verquickung von Umweltschutz und Machtpolitik sorgte dafür, dass später auch Klimaschutz an die Interessenpolitik armer Länder gekoppelt war. Die Gründung des UN-Klimasekretariats samt Weltklimarat IPCC Ende der 1980er Jahre kam auf das Betreiben UNEPs zustande.